Herr, ich bitte dich jetzt, dass du meine Worte lenkst. Dass du meine Gedanken lenkst und meine Worte lenkst und dass du sprichst in dieser Predigt. Dass du mir hilfst, das herauszubringen, was du sagen möchtest. Und ich bitte dich, dass du das, was du sagen möchtest, in den Herzen aller verfestigst. Und ich weiß, wir brauchen dich, Heiliger Geist, um das alles zu verstehen. Und deswegen lade ich dich nochmal ein, komm und zieh uns hin zum Herz des Vaters. Amen. Entschuldigt, ich wollte das Jackett da drüben anziehen, aber es ist mir so heiß geworden, dass ich es nicht kann. Das Thema heute ist ein Bibelabschnitt. Ich habe lange überlegt und dann habe ich geschaut, was steht in den Losungen für heute. Aber das ist nicht. Dann habe ich geschaut, was steht denn sonst noch? Da gibt es ja noch immer so Predigttexte und sowas, dann was dabei steht. Und darunter war ein Text, der mich angesprochen hat. Ich habe noch einige andere Sachen überlegt, aber es sollte dieses Mal eine Predigt sein, die, also nicht so eine Themenpredigt ist, sondern von einer Bibelstelle ausgeht. Und das wollte ich auch gerne mal so machen. Und dann kam heraus die Stelle aus dem Kolosserbrief, aus dem Kolosser 3. Und das ist nicht nur eine Stelle, sondern das ist ein ganzer Abschnitt, den ich da habe. Ich lese euch mal kurz vor. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib. Und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. In diesem Abschnitt, da gibt es sehr viele Aspekte, die man da herausnehmen kann. Und da kann man mehrere Predigten draus machen. Aber mich ist ein besonderer Aspekt angesprungen, quasi. Und zwar dieser hier. Einheit in Christus. Irgendwann einmal, vor ein paar Jahren, habe ich schon über Einheit gepredigt. Aber das wird ein bisschen anders. Ich habe mir also jetzt Studienbibeln zu Rate gezogen, Kommentare und alles Mögliche, um diesen Text ein bisschen aufzuarbeiten und für mich ein bisschen weiter hineinzutauchen in das Wort von diesem Bereich her. Und was so cool war, war zu sehen, wie toll der Paulus so einen Brief aufbaut. Nicht nur einen Brief, sondern auch dieser Abschnitt, den ich da vorher gelesen habe, der ist auch in sich schon wieder ein Aufbau. Ich weiß, das meiste ist nicht neu für euch. Vielleicht gar nichts sogar. Aber vielleicht kann ich es ein bisschen anders beleuchten. Mal schauen. Jeder von uns weiß, was Einheit ist, was Einheit bedeutet. Und jeder von uns weiß, dass Einheit wichtig ist. Am Freitag vor einer Woche, da hatten wir ein Gebetstreffen. Ein Gebetstreffen vom 24-Stunden-Gebet, das dieses Mal bei uns war. Das ist nicht so oft bei uns, aber weil es bei uns war, war ich diesmal auch dabei. Und nach dem Lobpreis bin ich da hinten gesessen beim Mischpult und habe so quasi alles überblickt, so von hinten ein bisschen. Und ich habe gesehen und gehört, wie die Themen eingeleitet worden sind von Kurt, Kappel und vom Ernst. Und auch da ging es um Einheit. Und ich habe aber fast nicht mehr so richtig zugehört, weil ich habe etwas empfunden. Das war irgendwie nicht so normal für mich. Also ich habe diese Einheit empfunden. Da waren einige da, nicht sehr viele leider, aber einige da aus den verschiedenen Gemeinden, die daran teilnehmen, an diesem 24-Stunden-Gebet, und die haben noch gar nicht gebetet miteinander. Ja? Das war nur die Einleitung zu dem Ganzen, wo der Kurt zuerst gesprochen hat. Und in diesem Augenblick habe ich das einfach so empfunden, diese Einheit, die da drinnen ist. Und ich habe plötzlich, das ist ganz atypisch für mich, habe ich Lust gehabt, mich zu den anderen dazuzusetzen, nicht nur zu unseren Leuten, sondern zu anderen Leuten von den anderen Gemeinden, um mit ihnen zu beten. Es ist nicht so typisch für mich, weil ich immer noch ein bisschen schüchtern bin. Ja, ich war sehr früher. Und da ist noch ein bisschen mehr passiert, aber das sage ich euch später noch. Ich bin dann zwar beim Gebet, beim Keyboard gesessen und habe die Gemeinde, sage ich jetzt einmal, die neu entstanden ist quasi in diesem Gebet, begleitet musikalisch. Aber wir waren eins. Und es war für mich sehr, sehr, sehr spürbar. Und der Paulus hat genau gewusst, wie wichtig Einheit ist. Und jetzt, wie es für eine gute Predigt gehört, die ein bisschen in die Bibel hineingeht, muss ich zuerst einmal schauen, warum hat Paulus den Kolosserbrief überhaupt geschrieben? Und dazu müssen wir mal wissen, wo ist es ungefähr? Kolosse, sagt man da. Und mal schauen wir, ob dein Laserpointer auch, ob der funktioniert. Warte mal, schauen wir. Ja, hier. Also hier ist ein kleines Punkterl. Ja, und das ist es. Da oben sehen wir es ein bisschen deutlicher. Der Paulus selber war nie in Kolosse. Er war nicht bei den Kolossern. Er hat auch die Gemeinde nicht gegründet, sondern er war dort in Ephesus. Und in Ephesus hat er gepredigt. Und bei dieser Predigt dürfte sich ein Mann bekehrt haben. Und der heißt, ich weiß nicht, ob ich das richtig aussprechen kann jetzt, aber er heißt Epaphras. Also nicht wie fressen, sondern mit PH. Epaphras, ja. Und dieser Mann hat sich bekehrt, ist dann zurückgereist und hat die Gemeinde gegründet. Wahrscheinlich war es so, ja. Wahrscheinlich hat er sogar noch diese anderen Gemeinden da dazu, also Laodicea und Hierapolis, mitgegründet, ja. Und der Paulus bezeichnet ihn im Kolosserbrief als Mitknecht und als treuen Diener des Christus in Kolosser 1, Vers 7. Ja, zu der Zeit, als er den Kolosserbrief geschrieben hat, war der Paulus in Gefangenschaft, in römischer Gefangenschaft. Der Epaphras, der hatte ihn besucht und hat ihm ein bisschen was berichtet über die Gemeinde. Gab ja kein Telefon, musste meine persönlich hingehen. Und er war wirklich sehr verbunden, dem Paulus, weil er ist sogar dort geblieben nachher. Und den Brief hat nicht er überbracht, sondern ein gewisser Tychikus und ein Onesimus. Ja. Er hat ihm berichtet von den tollen Fortschritten, die Gemeinde macht, aber auch von einem großen Problem in der Gemeinde, nämlich von einer Irrlehre, die wieder mal die Gemeinde bedroht hat. Ich meine, ich will nicht gar nicht so viel erzählen über die Irrlehre, nur kurz, damit man weiß, worum es geht. Es handelt sich da um den Vorläufer von der Gnosis, also den Gnostikern, wie man es heute kennt. Ja. Und das basiert darauf, dass man zwar schon Jesus hat, und es war also ein Vorläufer, der so auf jüdischen Irrlehren auch ein bisschen basiert hat. Also so, das war sehr gesetzlich und man wurde nicht durch Jesus allein erlöst, sondern man musste sich quasi selbst miterlösen, indem man zu einer höheren Erkenntnis gelangt. Ja, und zu einer höheren Erkenntnis, das gelangt man nicht nur durch Jesus, sondern durch eine Selbstaskese, ja, und durch eine höhere Erkenntnis mit Geistwesen, und Jesus selbst wäre sowas gewesen, und mit Engelswesen und so weiter. Und so ist entsteht, also damals so quasi eine Art New Age-Religion, die wir ja eigentlich eh gut kennen könnten, eigentlich aus unserer Zeit. Und das Problem ist dabei, dass sowas natürlich eine Gemeinde zerstören kann, wenn das Einlass findet. Die meisten dort, die haben ja Jesus persönlich nicht gekannt. Das war alles überliefert. Ja, und der Paulus selber war nicht dort. Es war kein Apostel so dort, der so richtig alles unterrichtet hat und gegen das gleich aufgetreten ist. Deswegen konnte sowas sich ein bisschen einschleichen. Es war ja in Kleinasien, Kolossee war eine kleine Stadt, sie war eigentlich früher mal sehr groß gewesen. Dann gab es aber ein Erdbeben und die wurde total zerstört. Und aus dem hat sie sich nicht erholt. Das ist dann zu dem Zeitpunkt, wie das war, eine kleinere Stadt gewesen. Und der Paulus hat gesagt, ich muss jetzt einen Brief dorthin schreiben, und das hat er gemacht und hat dieser Bedrohung entgegengetreten. Und er hat gesagt, und ich mache jetzt mal kurz einen Überblick über die ersten zwei Kapitel in dem Kolosserbrief, weil das dritte ist ja das, was mich jetzt beschäftigt, aber dass wir die Einbettung haben in das Ganze. Er begegnet dieser Irrlehre nach der Begrüßung und so weiter damit, dass er Jesus und seine Einzigartigkeit als Gott im Menschen herausmeißelt, quasi. Ja? Er stellt Jesus ganz klar als derjenige, was er ist, nämlich die Fülle Gottes wohnt in ihm. Er ist der alleinige Erlöser und neben ihm gibt es keine Geistwesen oder Geisteswesen oder Engelswesen als Mittler. Er ist das Haupt der Gemeinde und in ihm kann jeder zur Vollkommenheit heranreifen, ohne Philosophie. So haben sie nämlich diese Lehre genannt, damals Philosophie. Ja? Oder irdische Weisheit braucht man auch nicht, weil als er genügt alleine, denn in Jesus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das steht also angefangen von Kolosser 1, dann geht es weiter in Kolosser 2. Und er sagt, eigentlich denkt er sich, und es tut auch, die beste Abwehr gegen alle Irrlehre ist Jesus als den einzigen Wahn herauszumeißeln und gar nicht so sehr nur gegen diese Rede, also gegen diese Irrlehre zu sprechen, sondern einfach Jesus zu erheben. Und dann kommt das Kapitel 3 und das ist interessant, denn es heißt, es ist auch übertitelt in meiner Elberfelder mit himmlischer Sinn, der alte und der neue Mensch. Und mit diesem himmlischen Sinn beginnt er auch das Kapitel, weil er sagt, ich lese euch das jetzt mal kurz vor, das steht nicht da drauf jetzt. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Das klingt jetzt ein bisschen undeutsch. Aber wenn wir das jetzt den Sinn herausholen, er ermahnt die Kolosser und quasi auch uns, weil wir lesen sie ja gerade, unseren Sinn auf den Himmel auszurichten. Der himmlische Sinn. Weil unser alter Mensch mit Christus am Kreuz gestorben und begraben wurde, sollen wir uns als der neue Mensch ganz auf Jesus ausrichten. Und dann folgt eine Beschreibung des alten Menschen mit seinen Fehlern und so weiter. Und dem Hinweis, all das abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Ich habe beim Studium dieses Textes mit einer Studienbibel hergeholt und da gab es einen wunderbaren Abschnitt. Ich hoffe, ich schweife nicht ab, das dauert schon wieder zu lang. Die diesen alten und den neuen Mensch super beschrieben hat. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Es klingt vielleicht ein bisschen nicht so ganz modern, das Deutsch, aber schauen wir mal. Der Mensch ist ursprünglich zum Ebenbild Gottes geschaffen worden. Aber er löste sich von Gott und verfiel dem Teufel, der Welt und dem Ich. Das ist der Mensch, den wir alle an uns selbst kennen. Diesen Menschen, den können wir schmücken, kultivieren, verbessern, veredeln, aber er bleibt in seinem Grundwesen unverändert, der alte Mensch. Gott biegt diesen alten Menschen nur nicht zurecht, denn er ist grundlegend falsch. Er kann nur beseitigt werden. Und das tut er. Das hat Gott getan, indem er ihn, den alten Menschen, in Christus tötete und ins Grab legte. Und nun gab Gott in Christus einen völlig neuen Menschen. Der Vergleich mit Römer 13, 14, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und Galater 3, 27, denn ihr alle, die auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen, zeigt, dass Christus selbst, also Jesus selbst in uns, der neue Mensch ist, den wir anziehen dürfen. In Christus ist der neue Mensch bereits fertig. Und der ist auch in uns. Aber auf uns gesehen ist er noch nicht ganz fertig. Er wird erst wieder erneuert im Laufe unseres Lebens. Aber wir sind dieser Mensch schon, seit wir uns bekehrt haben, seit wir unser Leben Jesus gegeben haben. Da ist der alte Mensch gestorben und der neue kam in uns hinein. Wir sind grundlegend verändert worden, auch wenn man es noch nicht so sieht. Also sagt Paulus den Kolossern, im Angesicht dieser Irrlehren, du bist erlöst durch Jesu Opfer allein. Der neue Mensch, der du dadurch geworden bist, ist ein Geschenk, das du dir nicht verdienen kannst, egal was du auch tust. Die grundlegende Basis deines Seins wurde dadurch, dass dein alter Mensch mit Jesus gekreuzigt worden ist, von alt ist gleich verloren, auf neu ist gleich erlöst, geändert. Nun musst du aber noch Stück für Stück den nun neuen Menschen in dir zum Vorschein bringen, sodass die geistliche Wirklichkeit, die schon da und in dir grundgelegt ist, auch in dein irdisches, äußerliches Leben durchbricht und sichtbar wird für alle. Da habe ich so ein Bild gemalt. Ein paar Stellen sieht man schon den neuen Menschen. Der ist grundlegend da. Ein paar Stellen. Um da mehr davon zu kriegen, und dazu musst du dich in erster Linie einmal auf Jesus ausrichten. Himmlischer Sinn. Das stand im krassen Gegensatz zu den Irrlehren. Und jetzt kommt der Paulus zu Einheit. Einheit war für Paulus wichtig. Er war herumreisend, hat viele Gemeinden gegründet und dann ist er wieder weggegangen. Und Einheit hat damals wie heute einfach war ein Angriffspunkt für den Feind. Wie kann man eine Gemeinde schneller zerstören, als die, wenn man die Einheit zerstört? Und weil wir noch relativ schwach sind und unser, mich eingeschlossen natürlich, und unser neuer Mensch noch nicht so ganz durchgebrochen ist, gibt es da immer wieder viele Angriffspunkte. In Vers 11 schreibt er dann, Kolosser 3 bis 11, da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittenheit, Barbar, Sküte, Sklave, Freier, sondern Christus, alles und in allem. Und das ist das Allercoolste. Das ist für mich das Allercoolste, weil an diesem Freitag, wo ich euch schon erzählt habe davon, wo dieses Gebet war, ja, da habe ich das erlebt. Weil es war völlig egal, ob du groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, gelb, grün, alt, jung oder mittendrin bist. Es war wirklich ganz egal. Ich habe mich so eins gefühlt. Wenn ich Jesus in mir habe und du hast Jesus auch in dir. Und wenn ich dich anschaue und ich sehe Jesus in dir, sind wir schon eins. Je mehr ich Jesus reflektiere, je mehr mein neuer Mensch herauskommt, umso leichter ist es, in Einheit zu leben. Und jetzt kommt der Abschnitt 12 bis 17. So, jetzt bin ich quasi der Tychikus, der zur Gemeinde kommt und das von Paulus diesen Brief überbringt. Gelesen haben wir schon. Wo fängt Einheit eigentlich an? In Vers 12 sagt Paulus, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Paulus weiß, dass alles zuerst in uns und mit Jesus anfängt. Er nennt uns Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Und das sind wir schon seit unserer Bekehrung. Wie gesagt, auch wenn man es noch nicht so ganz sieht. Und er fordert uns dazu auf, eben diese Eigenschaften, die da stehen, anzuziehen. Praktisch heißt das für mich, Johannes, du bist ein Sohn des Königs, nun benimm dich auch danach. Zieh den neuen Menschen an, der du ja schon bist, und mach ihn mehr und mehr sichtbar, indem du folgende Eigenschaften kultivierst. Das ist ein bisschen klein. Die erste Eigenschaft, herzliches Erbarmen. Das Interessante ist, wenn man diese Wörter anschaut, die Paulus da verwendet, kann man diese Wörter ein bisschen hinterfragen und ein bisschen schauen, welche Bedeutung ist davon gemeint. Und hier ist eindeutig gemeint das gefühlte Erbarmen, das von Herzen kommende Erbarmen. Jesus selbst wird im 2. Korinther als Vater der Erbarmungen betitelt. Man könnte diese Eigenschaft auch mit einem erbarmenden Herzen übertiteln. Impliziert aber auch, dass wir das nicht selber machen können. Das geht einfach nicht. Wir könnten es nur vorspielen. Aber Gott kann unser Herz in ein erbarmendes Herz verwandeln. Und je mehr wir den neuen Menschen in uns zum Vorschein bringen, desto mehr wird unser Herz auch zu einem erbarmenden Herzen werden. Als nächstes Güte. Das Wort, das Paulus hier für Güte verwendet, ist Christotes und kommt von Christus. Das Wort sieht Güte als Charakterzug einer Person, als Teil ihres Wesens. Und das ist nicht die Güte, die du jetzt irgendjemandem hilfst oder so und du bist halt gütig oder so irgendwie, sondern das ist ein Charakterzug, nicht eine Handlung gemeint. Ja? Auch hier ist wieder Jesus. Jesus, den wir angezogen haben, das sind alles Eigenschaften von Jesus. Demut ist das Nächste. Demut, hier ist gemeint, dass wir in der Erkenntnis leben, wer wir Gott gegenüber sind. Das ist nicht eine Selbstverachtung oder irgendwas, oder dass wir, oh, ich bin so böse, ich bin so schlecht und so weiter und mich heruntermachen, sondern einfach die wahre Einschätzung und die richtige Einschätzung, wer ich Gott gegenüber bin. Und diese Erkenntnis, das braucht man tief in uns drinnen. Das ist die richtige Demut. Die kann uns nur Gott schenken. Milde. Hier verwendet der Paulus das Wort Breites, was mit Sanftmut, Milde und Wohlwollen übersetzt wird. Das ist auch eine Charaktereigenschaft. Eine Charaktereigenschaft von Jesus. Und Langmut. Hier verwendet Paulus das Wort Makrothymia, was auch mit Großmut, Geduld gegenüber Personen übersetzt wird. Also nicht gegenüber geduldig sein in einer schwierigen Situation, sondern gegenüber von Personen. Ja? Das ist auch eine Eigenschaft, ein Wesenzug einer Person, eine Art gutmütigen Ertragens. Wenn man sich beispielsweise an jemanden rächen könnte, es aber nicht tut, weil man langsam zum Zorn ist. All diese Begriffe sind Eigenschaften Jesus und werden in Galater 5,22 auch Früchte des Geistes genannt. Wir können sie nicht selbst produzieren, aber wir haben sie schon. Ihr seht ja, ich habe diese Worte auf den Menschen draufgeschrieben, die sind schon drin in uns, weil wir haben ja Jesus angezogen, aber rauskommen müssen sie noch und in unserem täglichen Leben sichtbar werden. Herr, bitte richte meinen Blick auf dich und durchdringe mich mit deiner Gegenwart mehr und mehr. Schenk mir diese Früchte deines Geistes und verändere mich, sodass mehr und mehr du in mir zum Vorschein kommst. Es geht dann weiter mit Vers 13 und da kommen die ersten Anweisungen. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Das ist jetzt was, wo wir aktiv werden müssen. Es muss geschehen in Demut. Weil mir ist doch viel vergeben worden. Und wenn ich diese Demut habe in mir, von der wir vorher gesprochen haben, dass ich weiß, immer, wer ich Gott gegenüber bin, dann kann ich den anderen leichter ertragen. Weil er muss ja auch mich ertragen. Das ist nämlich keine Einbahn. Einheit erfordert mehr, als nur den anderen zu ertragen. Man soll es dem anderen auch möglichst leicht machen, einen selbst zu ertragen. Wie das Gleichnis vom Schuldner, das kennt ihr ja alle, der beim König war und eine große Schuld gehabt hat und die hat ihm die erlassen und dann kommt er raus, trifft einen, der ihm ein bisschen was schuldet und dann lässt den Kerker werfen. Oder wie die Stelle in Matthäus 7, was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Nach diesem Motto ist es so. Ja? Vater, ich möchte jemand sein, der schnell im Vergeben ist, weil ich weiß, wie viel du mir vergeben hast und mir immer wieder vergibst. Bitte hilf mir dabei. Vorher haben wir gesprochen von den Eigenschaften, dass wir selber Einheit anziehen sollen. Das war eins sein mit Christus. Aber jetzt, mit diesem Ertragt einander und so weiter, kommt eine neue Dimension dazu, in der auch diese Eigenschaften zum Tragen kommen, nämlich die anderen. Vorher ist eine Einheit zwischen Jesus und mir angesprochen, mit diesen Früchten, was wir anziehen sollen. Das ist einfach Einheit in und mit Jesus. Ja, genau. Je mehr das Wesen Jesus aus unserem Leben herausleuchtet, desto einfacher wird es. Einheit beginnt bei mir und Jesus. Mit meiner Einheit mit Jesus. Und geht dann fort und breitet sich aus, zuerst auf meine Familie. Und da muss es sichtbar werden, in der Ehe, mit den Kindern, wenn ich keine Ehepartner habe, dann mit meinen Eltern. Und von da aus geht es in die Gemeinde. Und von der Gemeinde geht es in den Leib, in den gesamten Leib Jesu. Einheit hört nicht auf, aber Einheit beginnt bei dir und Jesus und bei mir und Jesus. Und ohne den Anfang gibt es keine andere, nur menschliche Einheit. Aber ohne meine Einheit mit Jesus gibt es die andere nicht. Ich habe jetzt 5 Schlüsseln, muss ich mich schon sehr beeilen, die der Paulus da gesagt hat in diesem Abschnitt, die wichtig sind für die Einheit. 5 Schlüssel zur Einheit. Der erste Schlüssel, die Liebe. Ich lese schnell vor, da steht sie. Zu diesem allen, das kommt nämlich als nächstes im 14. Vers, zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. In manchen anderen Übersetzungen steht da Einheitsband, nicht nur Band. Paulus fordert uns also auf, die Liebe anzuziehen. Für mich heißt das zuerst einmal persönlich. Genau. Dass es die Liebe ist, die meinen neuen Menschen und alle seine Eigenschaften auf perfekte Art mit Jesus zusammenhält. Alle diese Eigenschaften, die wir da, der neue Mensch haben soll, sind ohne Liebe nichts. Alle diese Eigenschaften funktionieren nur mit diesem Schlüssel, wenn es um Einheit geht. Das Ist die Liebe ein Schlüssel? Eigentlich ganz logisch. Wie kann ich mich wirklich ehrlichen Herzens über wen erbarmen, wenn ich den nicht auch liebe? Und das kann ich, wenn ich Jesus in ihm sehe. Echte Güte ohne Liebe, wie geht das? Ich weiß nicht. Es ist nur Theater. Schauspielerei. Und das ist der alte Mensch, den wir kultivieren und schmücken können. Aber das ist nicht, was wahr ist. Demut ohne Liebe geht ja gar nicht. Weil wenn ich demütig bin und sage, ja, ich bin so demütig, bin ich ja schon wieder hochmütig. Echte Milde ohne Liebe geht auch nicht. Langmut ohne Liebe ist leer und hohl und sehr schwer auszuüben. Schaffen die wenigsten Menschen. Jemanden ehrlich vergeben, ihn zu ertragen ohne Liebe, alles nur Schauspiel. Irgendwann kommt es wieder hoch. Verdrängung. Liebe macht aus all diesen Eigenschaften erst das, was sie wirklich sind. Erst durch Liebe werden sie Grundlage für echte Einheit. Aber das ist nicht die natürliche Liebe. Das ist die göttliche Liebe. Ja? Die können wir nicht selber machen. Die ist aber schon da in unserem inneren Menschen. Wir haben Jesus angezogen. Und Jesus ist die Liebe. An diesem Freitag, bei diesem Gebet, ich sage euch, ich habe das gespürt. Ich kenne nicht mal alle da so persönlich, so direkt, die da waren, aber ich habe eine Liebe gespürt. Das war nicht normal von mir. Wirklich. Herr, bitte schenk du mir deine Liebe, dieses Band, damit ich andere überhaupt erst richtig lieben kann. Ich will sie anziehen, diese Liebe, Herr. Und will, dass sie mich komplett durchdringt. So dass alles, was ich tue, von ihr getragen ist. Herr, ich weiß, das ist ein Prozess. Aber ich bitte dich darum, start ihn. Verändere mich und lass diese Liebe, die du mir schon geschenkt hast, als ich dir mein Leben gegeben habe, mehr und mehr aus mir herausbrechen. Der zweite Schlüssel. Muss auch sein, leider. Der Friede Jesu. Es steht alles in Paulus drin, in der nächste Kapitel 15 Vers, meine ich jetzt. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem auch ihr berufen worden seid, in einem Leib, und seid dankbar. In Philipper 4,7, seine Vergleichsstelle, da heißt es, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und das wird dann noch klarer ein bisschen, warum wir das für Einheit brauchen, diesen Frieden. Da geht es nicht um den Frieden, den weltlichen Frieden, weil Jesus war ja auch nicht ein weltlicher Friedensbringer. Der war in der Welt als Aufrührer gesehen, aber trotzdem ist er der Friedefürst. Weil es ein anderer Friede ist, den er bringt. Das ist ein göttlicher Friede, ein innerer Frieden. Das kann unser alter Mensch nicht schaffen. Im neuen Menschen haben wir den schon. Also es geht um einen inneren Frieden, der unsere Herzen und unsere Gedanken in Jesus bewahrt. Das kann ich vielleicht so beschreiben, wie eine Gelassenheit der Welt und ihren Problemen gegenüber, im Wissen, dass Gott ja hinter mir steht. Das ist Frieden. Und wenn dieser Friede in mir wohnt, dann wird er mein Herz und meine Gedanken in Jesus bewahren. Und dann ist ein Stückchen weiter aufgesperrt für Einheit. Wenn es nämlich nicht nur in mir ist, sondern auch in euch. Zu diesem Frieden sind wir berufen, in einem Leib, wie Paulus es schreibt. Auch das habe ich empfunden an diesem Freitag. Das war ganz komisch, ich habe diese Predigt eigentlich da empfunden. Ja? Aber da habe ich es noch nicht geschrieben gehabt. Ja, das war ein Frieden. Da war das alles andere wurscht. In diesem Augenblick für mich. Ja? Herr, schenk mir deinen Frieden und bewahre mein Herz und meine Gedanken in dir, damit ich fähig werde, mit meinen Geschwistern in Einheit zu leben, mehr und mehr. und seid dankbar. Das sage ich jetzt nicht, tut euch keine extra Folie hin. Dankbarkeit, ich sage nur ganz kurz, weil das kommt später noch mehr dazu. Dankbarkeit Gott gegenüber hält uns auch auf unserem Platz und bewahrt uns ein Stück weit davor, die himmlische Perspektive zu verlieren. Wenn wir Gott gegenüber dankbar sind, dann schauen wir auf ihn. Himmlische Perspektive. Der dritte Schlüssel, ganz wichtig, das Wort Gottes. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen und so weiter. Aber es geht jetzt mal um den ersten Abschnitt. Das Wort Gottes wohne reichlich in uns. Das meint jetzt nicht nur am Sonntag oder kurz einmal am Tag. Was das für einen bedeutet, ist klar. Eigentlich. Je mehr Gottes Wort in uns lebt, desto mehr wird unser neuer Mensch in uns aktiv und sichtbar. Und umso einfacher wird das Leben in Einheit. Ganz logisch. Aber einfach ist es nicht. Ich selbst bewundere immer wieder die Leute, die auf jede Situation irgendeine Bibelstelle parat haben. Bei mir gelingst du bei manchen. Ehrlich. Aber es gibt einen Unterschied wenn das Wort in dir wohnt oder du ein Bibelwissen hast. Das ist ein großer Unterschied. Und hier ist nicht gemeint fleißiges Bibellesen, auswendig lernen von und kluge Sprüche sprechen dann, wenn eine Situation da ist, sondern hier ist was anderes gemeint. Ich will das vergleichen mit echt. Also, wenn dich jemand besucht, dann ist es schön, du lernst ihn ein bisschen kennen, toll. Aber wenn er bei dir wohnt, dann ist es ganz anders. Dann spricht er nämlich mitten in deinem Tag. Vielleicht will er das Sofa umstellen oder was auch immer, keine Ahnung. Braucht ein eigenes Zimmer oder was auch mehr. Dein Leben ändert sich, weil er in dir wohnt, nicht nur besucht. Besucht traut sich das nicht. Der Besuch kommt und sagt Hallo und lernst ihn oberflächlich kennen. Aber wenn du mit jemandem zusammenlebst, dann lernst du ihn nicht nur oberflächlich kennen. Was bei uns vielleicht nicht immer so schön ist, ist aber beim Wort ganz anders. Und das war bei mir so. Ich habe mit dem Papa ja immer wieder gesprochen. Ihr wisst ja, der predigt ja super. Und immer wenn ich predigen soll, dann auch zwischendurch, wir haben ja viele Gespräche. Und da habe ich ihn gefragt, schau Papa, ich würde so gerne irgendwie so eine Bibelschule machen, so im Fernstudium. Ja. Und was würdest du mir denn da empfehlen? Und er hat gesagt, Johannes, gar nichts. Mein Studium hat mir gar nicht geholfen in dem, was ich jetzt tue. Das Einzige, was mir geholfen hat, war das Predigen. Weil wenn ich predige, dann muss ich mich auskennen. Dann muss ich im Wort studieren. Und dann beginnt es zu leben in dir. Ich habe mir gedacht, naja, weißt du, so ein typischer Österreicher, naja, was sagen die Leute? Bist du jetzt ein Studierter oder hast du eine Bibelschule? Dann bist du anerkannt. Dann darfst du predigen. Sonst bist du nur so ein Hobbyprediger. Ja? Aber so ist es nicht. So ist es nicht. Ich habe gemerkt, in dieser Zeit, wo ich vorbereitet habe für diese Predigt, wie das Wort in mir gewohnt hat. Weil es hat mich auch beschäftigt, wie nett an der Predigt gesessen bin und geschrieben habe. Immer wieder kam es zu mir und immer wieder kamen neue Gedanken dazu. Aber obwohl ich gar nichts mich damit beschäftigt habe. Ja? Und das ist Wohnen. Nicht nur Bibel lesen, was man oft so in der Früh macht und schnell lesen wir. Okay, passt. Und dann eine Stunde später gefragt, oh, ich weiß gar nicht mehr, was da gestanden ist. Passiert mir auch. Peinlicherweise. Aber es ist was anderes. Und dieses Wort, dieses Wohnen vom Wort in mir, das ist gemeint. Leider wohnt erst ein kleiner Teil so in mir, wie es sollte. Also jetzt mal wenigstens dieser Abschnitt. und vielleicht ein bisschen mehr. Aber ich will mich danach ausstrecken, dass mehr und mehr das Wort in mir lebt. Herr, schenk mir einen neuen und tieferen Hunger nach deinem Wort, dass es mich und mein Leben durchdringen und befruchten kann und in mir wohnt. Dann steht weiter in dem Vers, dass wir einander mit Weisheit lehren und ermahnen sollen. Das meint also nicht nur der Pastor, der auf das, der schon auch. Aber auch wir sind dazu aufgerufen. Aber Paulus schreibt im Epheserbrief, der war ein bisschen früher, aber kein faules Wort komme aus eurem Mund. Hoppala, so muss ich es machen. Ja. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und das geht nur wieder, wenn wir die Liebe haben. Ja? Und wenn das Wort Gottes in uns wohnt und wenn ich den Frieden habe, dass ich über alles hinwegschauen kann, was mich stört. Ich meine, es ist ideal, ja. Ich meine, ich weiß, dass das erst im Himmel passieren wird, vollständig, ja. Aber es ist mir schon öfters passiert, auch peinlich, dass mich jemand um Hilfe gefragt hat, meistens bei einem Computerproblem. Und ich gesagt habe, kein Problem, das machen wir schon. Und dann komme ich hin, doch ein Problem. Ich mache, was ich weiß, aber es hilft nicht. Und dann brauche ich ein Handbuch oder das Internet. Und dann finde ich meine Lösung. Und unser Handbuch ist die Bibel. Deswegen das Wort. Aber nicht oberflächlich, sondern wohnend. Was ich da jetzt gelernt habe in dem Text, das ist alles viel tiefer, als was ich nur so drüber gelesen habe. Ehrlich. Alleine die Bedeutung von diesen Eigenschaften vorher. Das ist fantastisch im Vergleich zu dem, was man erfährt, wenn man nur drüber liest. Natürlich kann auch mir passieren, immer wieder, dass faule Wörter aus meinem Mund kommen. Aber dann muss ich auf die Langmut und Güte von euch hoffen. Und auf die Vergebung von euch hoffen. Wirklich. Und mich möglichst rasch entschuldigen. Herr, lass dein Wort in meinem Mund leben und hilf mir besser darauf zu achten, was mein Mund sagt. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Schlüssel, der taugt mir natürlich besonders. Der Lobpreis. Weiter im 3,16 steht, o Jägerle, gut, einen haben wir da noch. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Und wir haben ja schon vorher von Dankbarkeit gesprochen, was er schon vorher gesagt hat. Und ganz am Ende sagt er wieder, seid dankbar. Und Lobpreis entspringt der Dankbarkeit. Deswegen habe ich das jetzt zusammengefasst zu diesem Schlüssel. Ja? Lobpreis in jeder Form. Lieder, Psalmen, Gedichte, Gebete. Besonders aber dieser gemeinschaftliche Lobpreis ist ein ganz wichtiger Schlüssel für Einheit. Denn im Lobpreis ehren wir Gott, singen wir von seiner Gnade und von dem, was er für uns Gutes getan hat. Haben wir heute gemacht. Und er hat es für uns alle getan. Oh, da sind wir schon mal eins. Wir haben auch ein gemeinsames Ziel, nämlich ihn anzubeten. Sind wir auch eins. Und vor seinen Augen sind wir alle gleich. Ich gelte nicht mehr als Lobpreisleiter da als ihr, wenn ihr da unten im Herrn singt. Gar nicht. Wir sind eins. Und es ist wunderschön, ich sage euch das, in einem Lobpreisabend und auch so jetzt im Gottesdienst, wenn ich euch anschauen kann und ich sehe, wie ihr auch den Herrn preist. Achso, ja, okay. Und ich sehe, wie ihr auch den Herrn preist. Das ist wunderbar. Weil wir sind eins. Aber schön wäre es, wenn mehr von euch kämen zum Lobpreisabend. Das muss ich sagen als Lobpreisleiter, gell? Weil diese Möglichkeiten zum gemeinschaftlichen Lobpreis, 1,5 Stunden, 2 Stunden lang, die gibt es sonst nicht. Also, das ist ja wirklich eine Basis. Ich lade euch ein, kommt, nehmt das als Wichtigkeit in eurem Leben. Weil es geht ja nicht um mich, beim Lobpreisabend überhaupt nicht. Es geht ja darum, um unsere Beziehung zu Jesus. Nächste Woche ist wieder einer. Am Freitag. Ich hoffe, ich sehe alle. Das wäre toll. Bitte, wäre das nicht toll? Wenn dieser Raum erbebt. Oder letzten Dienstag. Fantastisch war das. Wie wir da im Lobpreis und in der Proklamation, was dann war, in dem Zug. Und dann im Sprachengesang gemeinsam und so weiter. Das war ja fantastisch, die Einheit, die da war. Und auch im Gebet und im Freitag. Einheit. Und jetzt kommt der letzte Schlüssel. Hoppala. Im Namen Jesu handeln und sprechen. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Im Namen des Herrn, das sagen wir oft, das denken wir oft, das beten wir oft. Was heißt das? Wenn ein Richter ein Urteil fällt, macht er das im Namen des Gesetzes oder im Namen des Volkes. Was heißt das? Er tut es stellvertretend. Stellvertretend für das Gesetz oder das Volk, das er repräsentiert. Das heißt nicht, damit ist nicht gemeint, ich tue das für Jesus, was ich tue. Und ich sage das für Jesus, was ich tue, was ich sage. Sondern das heißt, das, was ich sage und was ich tue, repräsentiert Jesus. Das ist was anderes, als was man so schnell drüber liest. Ich meine, ihr macht es eh nicht, aber ich habe das gemacht. Falsch drüber gelesen, ja? Das einzige Problem, was ist, wie können wir wissen, ob das, was wir tun, Jesus repräsentiert. Da gibt es ein tolles Lied, habe ich auch schon mal erwähnt. Where you go, I go. Und da wird beschrieben, dass Jesus nur gesagt und getan hat, was er seinen Vater sagen und tun gesehen und gehört hat. Diese Verbundenheit mit Jesus, dieses Einssein, was wir da vorher als Basis für Einheit genannt haben, das ist doch das Zentrale. Ich werde nicht perfekt sein hier auf der Erde. Das werde ich nicht. Ja, das kann ich nicht, aber ich kann daran arbeiten. Unser neuer Mensch ist jetzt schon eins mit Jesus. Aber noch nicht vollständig sichtbar. Herr Jesus, bitte, zieh mich hin zu dir. Komm und wohne du in mir ganz neu. Bitte reinige mich und verändere mich, sodass ich mehr und mehr der neue Johannes, der ich in dir schon bin, hervorkommen kann. Verändere mich, damit ich mehr und mehr mit dir in Verbindung stehen kann, dich sehen kann, damit ich deinen Namen sprechen, beten, handeln und gehen kann. So, jetzt haben wir leider einen Zeitmangel. Ich mache jetzt, das könnt ihr jetzt lesen, diese Kurzzusammenfassung. Einheit würde noch weiter oben drüber stehen, weil das erste gehört dazu schon und das steht aber über den anderen Sachen. Einssein mit Jesus, das ist die Basis. Und dann kommen die Schlüssel. Nochmal zum Anschauen. Ich wollte jetzt am Schluss euch noch kurz was vorlesen. Geht das noch oder? Geht nicht mehr. Okay. Nein, ich mach's noch. Und zwar, wer nicht will, der kann ja gehen. Nicht? Also, da haben wir ja kein Problem. Das ist ja eigentlich kein Problem. Die Termine verpasst er heute. Also, es geht um was, was mich sehr beeindruckt hat. Deswegen will ich es euch kurz vorlesen. Und zwar, ich habe im Internet ein Interview aufgeschnappt, vor einiger Zeit schon, von einem Piloten, der vor 40 Jahren ungefähr, also da war er 19 Jahre alt, frisch gefangener Pilot in Amerika, mit zwei anderen Piloten eine kleine Maschine gestartet ist und abgestürzt ist. Und zwar schlimm abgestürzt ist, weil sie waren tot, in ein 20 Meter hohes Gebäude mit 200 km/h reingeflogen und abgestürzt hinuntergeflogen. Vom Flugzeug blieb nicht mehr viel über, was man nicht mit einer Hand tragen konnte. Also waren lauter Kleinteile vom Vorderteil, wo sie drinnen waren. Er hat es doch überlebt, als einziger von ihnen. Und er hat alles vergessen gehabt. Er konnte sich an nichts erinnern. Aber er war plötzlich anders. Er hat anders gesehen. Er ist aufgewacht. 3 Tage war er quasi im Koma. Und zuerst war er schon tot. Zuerst haben sie sich gar nicht gekümmert um ihn, weil sie glaubt haben, der ist sowieso tot. So wie die anderen auch. Ja. Und dann ist er aufgewacht und hat gesagt, was ist mit meinen Augen? Und der Arzt ist daneben gestanden, oh weh. Weil das eine war durchbohrt und da war ganz verbunden, mit dem konnte er gar nichts sehen. Aber er hat geglaubt, er sieht mit 2 gesunden Augen. Und er hat auf einmal so eine Liebe gehabt zu dem Arzt. Also und zu allen Leuten, die da gekommen sind. Das war unglaublich. Ich meine, er war früher eher so ein Macker. 19 Jahre alt, was der tolles Auto und so, Flugschein und so, was die angeben bei den Mädchen. Aber das war alles anders. Und er wusste nicht, warum. Und er hat fast ein Jahr lang darum gekämpft, um seine Erinnerung wieder zu kriegen. Und dann hat es ihm Gott geschenkt. Denn dann hat er sich daran erinnert, dass er im Himmel war. Und dieses Erlebnis, das er da gehabt hat, das kann keine Vision gewesen sein, sagt er selber. Es ist beeindruckend, wenn man sagt, das ist eine eigene Predigt. Irgendwann mache ich die. Ja? Er hat gesagt, und er hat es niemandem erzählt, 40 Jahre lang, nur seinem Großvater vor 40 Jahren. Und der hat gesagt, tu's nicht, mach kein Geld draus, erzähl es nicht groß herum, sondern lebe das nur. Ja? Und nach 40 Jahren dann hat er es erst seiner Frau überhaupt erzählt. Ja? Und erst dann hat er mit langwierigen Verhandlungen das Buch dann genehmigt, dass man es schreibt. Also, dass er das jetzt geschrieben selber, aber dass alles auch redigiert wird, genau so, wie er das haben wollte, dass es drinnen steht. Weil es war so heilig, er hat sich nicht einmal andere Erlebnisse angehört, die andere Leute gehabt haben nach dem Tod, ja. Sondern er wollte seins rein haben. Dass er es nicht vergisst. Und nicht vermischt mit anderen Dingen. Und da hat er einen Abschnitt, lese ich euch kurz vor, wo er anderen Leuten begegnet ist im Himmel. Er durfte nicht hinein. Er hat es also quasi alles von außen gesehen, weil er ist ja wieder zurückgekommen. Ja? Also er durfte nicht durchs Tor hineingehen, aber vor dem Tor, er ist geführt worden von einem Engel. Oder von 2 Engeln, besser gesagt. Ja? Und es ist jetzt fantastisch, wenn man das einmal sich genauer anschaut, was da wirklich war. Und was man da kann man ja viel aus der Bibel herausholen, weil das ist ja alles, steht ja vieles in der Bibel drinnen von dem, was er erlebt hat. Ja? Obwohl er nicht so dieser Typ war. Der Bibeltyp, meine ich jetzt. Ich lese mal kurz vor. Eine kleine Gruppe von Menschen in zartweißer Kleidung hat sich zu meiner Linken im saftigen Gras niedergelassen, direkt vor dem Tor. Also das war das große Tor, durch das man in die Stadt hineingehen konnte. Es schien jetzt, als würde die Musik ein bevorstehendes Ereignis untermalen. Er hat vorher gesagt, Musik ist allgegenwärtig im Himmel gewesen. Allgegenwärtig. Er war nicht so ein Musikfan, aber er hört jetzt Musik ganz anders, hat er gesagt. Lobpreismusik, ja. Die Musik, die leitet dort irgendwie alles, hat er das beschrieben. Ja. Sie waren gerade gekommen, diese Menschen, und warteten hier zur richtigen Zeit und am richtigen Ort, als ob sie dem Stichwort eines Regisseurs folgten. Wer sind diese Menschen, fragte ich mich, und warum sind sie hier? Und ich tue zwischendurch immer wieder ein bisschen kürzen, ja, sonst wird es zu lang. Sie waren meinetwegen hier. Woher sie auch immer gekommen waren und wie weit sie auch immer gereist waren, es ging um mich. Der Ausdruck auf ihren Gesichtern, ihre Begeisterung, als sie mich sahen und begrüßten, war überwältigend. Ich fühlte mich so besonders, so geliebt. Ich hatte noch nie ein derart tiefes Gefühl der Zugehörigkeit erlebt. Und sie strahlten große Freude darüber aus, mich zu sehen. Alle lächelten, ihre Augen waren warm und freundlich. Ihre Herzen strotzten derart von bedingungsloser Liebe, dass diese spürbar überschwappte und sich über mich ergoss. Niemand von ihnen kannte ich von der Erde. Aber alle kamen mir erstaunlich vertraut vor. Ich wusste irgendwie, dass sie zu meiner Familie gehörten. Über Generationen hinweg und so weiter. Ja. Aber ich war ihnen bekannt, obwohl ich sie nicht gekannt habe. Ja. Sie kannten meinen Namen, sie kannten aber den wahren Dale, so heißt er. Ja. Nicht den, den ich auf Erden darzustellen versuchte. Sie kannten mich, meinen wahren Kern. Ich begann zu verstehen, dass Gott eben diese Liebe von Anfang an für mich vorgesehen hatte. Diese Menschen waren gekommen, um mich hier willkommen zu heißen, mich aufzunehmen und mir zu vermitteln, dass ich ein wertvoller geliebter Teil der Familie Gottes war. Perfekte Einheit, oder? Als ich die strahlenden Gesichter dieser kostbaren Menschen bestaunt, erblickte ich Augen, die viel ausdrucksstärker waren, als ich das jemals auf der Erde gesehen hatte. Ihr Lächeln war strahlender, ihre Mimik lebendiger. Jeder verströmte unfassbar viel Lebendigkeit. Ich dachte nicht darüber nach, ob sie männlich oder weiblich waren, sondern achtete, nur auf das, was die Menschen ausmachte. Was ich aber bemerkte, war, dass niemand dick oder dünn war, niemand alt, niemand jung, schätze mal tief 30, kein körperlicher Verfall, kein Verschleiß, keine Alterung. Alle Menschen trugen helle Gewänder ohne Nähte. Ihre Hautfarben waren unterschiedlich. Also mir war bewusst, dass sie aus verschiedenen Völkern und Nationen stammten. Aber das spielte ja alles keine Rolle. Alle wurden aufgrund ihres Geistes gekannt, aufgrund ihres eigentlichen Wesens. Jeder Mann und alles war voller Leben und irgendwie mit dem Licht verbunden und alles bezog sich auf Gott. Genau, was ich gesagt habe. Nicht ich, der Paulus. Nicht fremde Federn nehmen. Ein paar Gedanken von mir waren dabei. Aber genauso ist es. Dieses Einssein in Gott und den anderen mit den Augen Jesus sehen und darauf zu achten, dass dein neuer Mensch in dir und in mir mehr und mehr durchbricht. Dann wird Einheit viel lebbarer. Und es ist ein kostbares Gut. Einheit ist ein total kostbares Gut. Und wenn ich euch anschaue, ich spüre es schon wieder. Na ehrlich. Ja? Ich spüre diese Liebe zu euch. Kann euch anschauen, jeden. Egal, ob ich Probleme gehabt habe mit dir. Ich schaue jetzt nicht auf jeden bestimmten. Ja? Na wirklich, das ist da. Ja? Und das sollen wir kultivieren. Ich sage es euch, bitte helft mir dabei. Helft uns dabei. Da brauchen wir jeden Einzelnen. Einheit ist total wichtig. Und kommt in den Lobpreisabend. So, jetzt wollte ich noch ein Lied mit euch singen, aber ich glaube, jetzt ist es schon zu spät. Jetzt machen wir gleich die Termine. Amen.